In dieser Folge erfährst du, wie es dazu kommen konnte, dass sich ein absolut verstandesgeprägter Mensch auf den spirituellen Weg begeben hat und was das mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Ich bin Silvia und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Heute will ich gar nicht so viel über meinen Gast vorab sagen, denn es ist fast unmöglich, Michael Glockenkemper, der von sich selber sagt, ich habe gelebt wie eine künstliche Intelligenz, irgendwie zu beschreiben. Du musst ihn einfach im Gespräch erleben. Was in dem Gespräch mal wieder, glaube ich, ganz gut deutlich wird, ist, wie wichtig es ist, in unserem technologischen Zeitalter, in dem Zeitalter der künstlichen Intelligenz, dass wir Menschen uns mit uns selbst befassen und aus uns heraus dieses machtvolle Werkzeug verwenden. Und wenn du vielleicht zu den Menschen gehörst, denen das durchaus bewusst ist, dass das so ist, die sich aber noch nicht so recht überwinden können, sich mit künstlicher Intelligenz wirklich zu befassen, dann ist vielleicht mein kostenfreier dreiteiliger Videokurs genau das Richtige für dich. Denn da zeige ich dir ziemlich viel über das Thema künstliche Intelligenz, jedoch immer mit dem Blick darauf, was es mit uns als Menschen zu tun hat, was es mit uns als Menschen, als Lebewesen auf dem Planeten Erde zu tun hat und ja, wie wir das Ganze werteorientiert und sinnvoll nutzen können. Also, falls du dich angesprochen fühlst, schau in die Podcast-Beschreibung. Dort findest du den Link zu diesem kostenfreien dreiteiligen Videokurs. Doch jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude bei meinem Gespräch mit Michael Glockenkemper. Ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Michael, hier bei Grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Ich freue mich riesig, dass du hier bist.
Ich freue mich ebenfalls und ich danke dir vielmals für deine Einladung.
Ja, und bevor ich ein bisschen was dazu sage, warum ich dich eingeladen habe, weil das wollen ja die Hörerinnen und Hörer auch wissen und wer du bist, bekommst auch du die Grüner geht immer Einstiegsfrage. Und ich glaube, es ist für dich ganz überraschend, weil ich habe das nämlich vorher nicht verraten und ich bin gespannt, ob die Frage überhaupt für dich passt. Hast du eine Lieblingspflanze? Und wenn ja, welche? Und wie trägt diese Pflanze aus deiner Sicht dabei zu bei, diese Welt ein bisschen besser zu machen?
Ja, Lieblingspflanze habe ich eigentlich nicht. Also ich muss sagen, es sind alle Pflanzen meine Lieblingspflanzen. Ich wohne hier nämlich sehr schön im Grünen, muss ich sagen. Ganz JWD, direkt am Wald. Ich bin hier also von üppiger Natur von allen Seiten umgeben. Also manchmal ist es mir sogar schon ein bisschen zu üppig, wenn ich mir so die Ecke meines Nachbarn ansehe. Aber ich habe praktisch grüne Wände um mich herum, muss man sagen. Und ich fühle mich hier auch pudelwohl. Also ich werde hier so richtig so schön auf mich selbst zurückgebracht. Also in dieser freien Natur, muss ich sagen. Ich habe da eine sehr, sehr tiefe Verbindung auch zu aufgebaut und würde also diesen Platz auch mit niemand anderem tauschen.
Okay, also für dich sind die Pflanzen an sich einfach ein Riesengewinn für uns, ja, für die Menschheit.
Ja, auf jeden Fall. Ohne die Pflanzen können wir gar nicht überleben.
Ja, also ganz praktisch natürlich schon, ja. Alleine nicht, ne? Ja.
Deswegen müssen wir es auch erhalten, so gut es geht.
Ja. Das ist unter anderem eins der großen Themen hier im Podcast, ja, dass ich mich immer wieder mit der Frage befasse, wie können wir denn auf unsere ganz persönliche Art und Weise dazu beitragen, dass ja unsere Mutter Erde auch so schön bleibt, wie sie ist, oder vielleicht sogar noch mehr heilt. Also das ist einer der Bereiche dieses Podcasts. Dich habe ich allerdings tatsächlich eingeladen, eher im Hinblick auf die beiden anderen Bereiche, die der Podcast auch noch umfasst. Und das ist der Bereich einmal der Technologie und auf der anderen Seite das Thema der Spiritualität oder allgemein der Mensch als spirituelles, kommunikatives Wesen. Und da bist du mir aufgefallen in einem anderen Podcast, dem ich gelauscht habe, ein sehr spiritueller Podcast. Und in dem hast du einen Satz gesagt, den ich sehr beeindruckend fand, nämlich ich habe früher selbst gelebt wie eine KI, also wie eine künstliche Intelligenz. Das heißt also, du bist anders als andere Menschen, die vielleicht zu dem Thema Spiritualität irgendwie finden, über den Verstand sozusagen zum Thema Spiritualität gekommen Und soweit ich es einschätzen kann, nach allem, was ich jetzt so über dich erfahren habe, ist es sogar auch immer noch dein Zugangsweg. Und das ist natürlich super, super spannend, gerade im Hinblick darauf, das Thema Technologie und Spiritualität irgendwie zusammenzubringen, weil ganz oft sind ja Menschen, die eine Affinität zur Technologie haben, der Spiritualität eher so ein bisschen skeptisch gegenüber und umgekehrt allerdings auch Menschen, die einen sehr guten Zugang zu sich selbst haben, zur Natur haben und so, die tun sich oft recht schwer damit, sich wirklich auf Technologie einzulassen. Das ist ja eins meiner großen Themen, diesen Menschen eben Technologie auch näher zu bringen. Genau, und deswegen war mir gleich klar, ich will dich einladen.
Ja, das sind Technologie und Spiritualität wirken wie zwei Antithesen, kann man sagen.
Genau.
Wir wirken irgendwie nicht vereinbar. Also ich habe auch länger gebraucht, die zusammenzukriegen. Also ich vereine Informatik und Spiritualität in mir.
Genau. Also ich fasse es erstmal so ganz grob zusammen. Also du kommst praktisch aus einer Welt, in der nur der Verstand irgendwie gezählt hat. Du beschreibst es auch in einem Textdokument, das du mir zur Verfügung gestellt hast, so dass es für dich eigentlich nichts anderes gab als die Welt des Verstandes und dass es da eigentlich gar nichts Lebendiges irgendwie gab. Also du kommst eben auch aus dem Bereich der Informatik. Kannst du dich noch erinnern, was so dein allererster Moment war, wo du überhaupt erfahren hast, dass es sowas wie Spiritualität oder ja Emotionen auch und Lebendigkeit, dass es sowas überhaupt gibt? Also wo du erfahren hast, dass das, wie du lebst, sozusagen nicht der Normalzustand ist.
Ja, das ist während meines Studiums, sind mir irgendwann mal die Augen aufgegangen. Ich hatte mich ja während des Hauptstudiums auf künstliche Intelligenz spezialisiert. Das waren damals noch die selbstlernenden, wissensbasierten Systeme. Das war Anfang der 90er Jahre. Da kamen gerade die ersten neuronalen Netze raus. Das war wirklich noch in den Kinderschuhen damals. Und während dieser ganzen Geschichte, da als ich über die Funktionsweisen des Verstandes sehr viel gelernt habe, da kam mir das immer mehr zu Bewusstsein verflixt. Aber du lebst ja selbst wie eine künstliche Intelligenz. Da muss doch noch mehr existieren. Wahnsinn. Ich muss dazu sagen, mein bisheriges menschliches Umfeld hat mir das auch voll widergespiegelt. Dieses reine Funktionieren nur. Mhm. Also meine Eltern, meine Großeltern sind alle weltkriegstraumatisiert gewesen. Auch die meisten meiner Mitmenschen stammen noch aus der Generation. Da ist mir das auch so ein bisschen vorgelebt worden. Und ich habe das lange Zeit für normal gehalten.
Und hattest du irgendeine Berührung zur Religion? Also waren deine Eltern in der Kirche? Seid ihr in die Kirche gegangen? War das ein Thema in deiner Kindheit oder auch gar nicht?
Also so gut wie gar nicht. In der Kirche sind wir nur gegangen, vielleicht mal zu Weihnachten mal, aber auch nur ganz selten oder wenn ein Todesfall war. Aber regelmäßige Kirchgänger sind wir nie gewesen. Auch mit Religion haben wir uns nicht regelmäßig befasst. Also okay. Der Religionsunterricht in der Schule war noch mein intensivster Kontakt damit. Ansonsten wirklich war bei mir wirklich auch nur in der Hinsicht wirklich nur die Logik und das Funktionieren vorherrschend.
Okay, und dann hast du also auch über den Verstand natürlich begriffen, komisch, ich bin ja ein Mensch und das ist, also die künstliche Intelligenz ist eine Maschine und da ist aber eigentlich ja gar kein Unterschied.
Dann müsste es ja eigentlich noch mehr sein.
Genau. Und wie ging das dann weiter? Also da war also praktisch so dieser Same dieses Zweifels gepflanzt, dass wie ich lebe, da könnte irgendwie eigentlich noch was anderes wichtig sein. Genau. Und wie ging es dann weiter?
Ja, während des Studiums bin ich dann auch immer mehr in Richtung Spiritualität gekommen. Das war, also eigentlich war das sogar ein Kinofilm, der mir die Augen geöffnet hat. Das war Star Trek 5, Am Rande des Universums. Da ging es um das Finden des Planeten Shakare, auf dem angeblich Gott wohnen soll, ne? Von dem aus die Schöpfung ihren Anfang genommen haben soll. Das war also wirklich eine Reise ins Zentrum des Universums, durch die große Barriere und dahinter war dann dieser lichterfüllte Planet, auf dem angeblich Gott wohnen soll. Und diese Geschichte, die hat mich irgendwie wach gemacht. Also ich kann das nicht genauer erklären, aber die hat mich richtig berührt im Herzen. Obwohl das eine rein fiktive Geschichte war. Aber
konntest du das dann damals schon so wahrnehmen überhaupt? Weil du jetzt gesagt hast, das hat mich im Herzen berührt. Jetzt stelle ich mir aber so einen verstandesgeprägten Menschen vor, der würde ja niemals sagen, etwas hat mich im Herzen berührt. Aber du hast da gemerkt, da ist jetzt irgendeine andere Qualität reingekommen sozusagen.
Das hat Seiten in mir zum Klingen gebracht, die ich bis jetzt überhaupt, die dahin überhaupt noch nicht gekannt habe, kann ich sagen.
Okay.
Und das hat mich neugierig gemacht, da habe ich mal weiter nachgeforscht. Ich habe den Film erst mehrmals sehen müssen, bevor sich das bei mir richtig durchgesetzt hatte. Diese Geschichte mit der Suche nach Gott. Boah. Das war so ein bisschen augenöffnend. Also dann bin ich auch angefangen zu meditieren. Da, durch diese Geschichte, da, als die auf dem Planeten gelandet sind, das ist irgendwie rübergekommen. Da war eine Wahnsinnsschwingung, die ich da auf einmal empfangen habe. Und über diese Schwingung habe ich dann angefangen zu meditieren. Das war irgendwie ein direkter Kontakt zu dem innewohnenden Göttlichen, sage ich mal.
Okay, woher wusstest du, dass es sowas wie Meditation dann überhaupt gibt? Also, weil viele Menschen, also jetzt ist es ja mittlerweile viel salonfähiger, aber ich habe auch ja so mit 20 oder so meine ersten Meditationserfahrungen gemacht und damals ja war das ja noch sehr, sehr seltsam zu sagen, ich meditiere. Das waren nur sehr wenige Menschen, die das gemacht haben. Wie bist du da drauf gekommen?
Das war Mitte der 90er Jahre, wenn ich mich recht entsinne. Bin ich da auf Meditation gekommen? Das ist eine richtig gute Frage. Das ist irgendwie zu mir gekommen. Also die genauen Ursprünge kann ich gar nicht beschreiben. Ich habe mich in diese Schwingungen reinversetzt und dann war das richtig Meditation. Ich wusste damals eigentlich noch gar nicht richtig über dieses Prinzip der Meditation. Da bin ich erst im Laufe der Zeit hat sich das herauskristallisiert.
Okay, also du hast dann praktisch wahrscheinlich auch begründet durch deinen analytischen Verstand, du hast gemerkt, ups, da ist was anders als sonst und bist dem einfach nachgegangen. Also du hast dich quasi, hast nicht gesagt, ich setze mich jetzt hin und meditiere, sondern du hast dich einfach hingesetzt und hast nachgeforscht, was ist denn da jetzt gerade anders? Und jetzt im Nachhinein hast du erst bemerkt, wo du einfach weißt, dass es sowas wie Meditation gibt, das eigentlich schon Meditation war. Okay, das ist spannend.
Ich habe mich in diese Schwingungen des Göttlichen versenkt, ganz automatisch, weil sich das so ganz toll anfühlte. Und das hat sich dann immer weiter vertieft und da bin ich dabei geblieben, weil das so unglaubliche Wirkung erzielt hat auch.
Okay, aber was hat denn dann dein Verstand dazu gesagt? Weil ich kann mir vorstellen, dass doch dann da bestimmt in dir auch irgendwie so eine Stimme war, die gesagt hat, das ist doch irgendwie total verrückt, was du da jetzt gerade machst. Das kann ja nicht sein. Und also das ist ja oft was, wo sich viele Menschen einfach total schwer damit tun, dass es dann irgendwie, es hat ja so ein, dieses ganze Esoterik-Zeug und die Spiris, das hat ja irgendwie schon noch immer irgendwie so ein, wird manchmal so ein bisschen belächelt. Und ich kann mir vorstellen, nach Mitte der 90er Jahre, so ein verstandesgeprägter Mensch wie du, was waren deine eigenen inneren Urteile über dich, dass du jetzt auf einmal so ein komisches Zeug da machst?
Ja, ich habe mich da so ein bisschen nach den Gefühlen gerichtet. Also das hat meinen Verstand, sage ich mal, so ein bisschen überzeugt, weil sich das so ungemein angenehm auch, so erhebend anfühlte. Also da habe ich meinen Verstand so ein bisschen stilllegen können, auf diese Weise sogar schon. Das war derart intensiv. Das hat anscheinend sogar meinen Verstand überzeugt, dass man da weitergehen sollte. Diese angenehmen Zustände, die mir so ganz neu waren, da ist sogar mein Verstand drauf gehüpft.
Okay, ja, das ist wunderbar. Also es ging sozusagen ein bisschen über das Spüren. Du hast sehr oft auch das Wort Spüren gebraucht in dem Text, den ich von dir gelesen habe. Du hast also praktisch einfach gemerkt, es fühlt sich irgendwie gut an, fühlt sich besser an als das, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Und jetzt bleibe ich dabei einfach mal.
War eine ganz andere Welt auf einmal.
Und wie kam es dann dazu, dass du dich dann auch wiederum mit dem Verstand, mit spirituellen Texten, mit mystischen Texten, mit all dem befasst hast? Also ich glaube, ich kenne kaum einen Menschen, der so ein umfassendes Wissen, also wirklich einfach auf Verstandesebene, sich da einfach so viel mit befasst hat mit diesen Themen. Wie kam es dazu, dass du dann wirklich von diesem Wohlgefühl die Verbindung gekriegt hast dazu, und da gibt's ja auch alte Schriften dazu, da lese ich jetzt mal was dazu.
Ja, das ist mein Forschergeist. Also ich habe sowas wie Forschergeist in mir. Und der ist durch diese Geschichte geweckt worden. Dann habe ich angefangen, mich in diese ganzen Bücher zu vertiefen. Ramana Maharshi, Sri Aurobindo, Yogananda, Gopi Krishna und wie sie alle heißen. Dann später auch noch Eckhart Tolle. Also gerade diese Autoren, die bringen das nämlich auch sehr schön über die Verstandesebene rüber. Die können das auch. Spiritualität so ein bisschen auf die Verstandesebene runter transformiere. Anhand schöner Modelle und anhand schöner Beispiele, Modelle, Gleichnisse, Vergleiche. Anders lassen sich ja spirituelle Wahrheiten gar nicht runter transformieren auf die Verstandesebene als über solche Modelle beispielsweise. Und da bin ich dann dabei geblieben. Das hat mich immer weiter fasziniert. Und ich habe dann auch angefangen, das aufzuzeichnen, aufzuschreiben, alles auf Anraten meiner geistigen Heilerin hier in Wuppertal, die Angelika. Bei der bin ich schon seit 15 Jahren und ohne die wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Also das muss ich wirklich sagen. Mhm. Die hat alles drauf, die kann Rückführungen vornehmen in vergangene Inkarnationen, die kann Channeling. Das heißt, ich habe die direkte Möglichkeit, mit geistiger Führung zu sprechen. Und all diese ganzen Dinge, das ist eine wahnsinnig große Hilfe für mich. Und die hat mir auch empfohlen, das aufzuzeichnen. Deswegen schreibe ich auch so viele. Und da bin ich dann auch wieder auf den Kurs Schreibglück von Veit Lindau gestoßen. Und das hat mich dann dazu auch nach Homo Dea gebracht, zu seiner Plattform. Und auf dieser Plattform habe ich zum ersten Mal Menschen kennengelernt, die nicht nur funktionieren, sondern auch wirklich leben und lieben. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung.
Okay, aber ja jetzt dann in der jetzigen Zeit, sage ich schon mal. Also du hast jetzt einen recht großen Sprung gemacht, auch wenn du sagst, du warst bis bei deiner geistigen Lehrerin Angelika seit 15 Jahren oder sowas. Wir waren jetzt gerade noch Mitte der 90er Jahre und ich bin total neugierig drauf zu verstehen, wie das funktioniert hat, dass dieses sich auf der Verstandesebene dann mit Spiritualität zu befassen, dahin gekommen ist, dass du so tief da drin steckst, dass du Kurse machst, dass du zu einer Heilerin gehst, dass du all diese Dinge tust. Also ich bin jetzt gerade noch an dem Punkt, wo ich verstanden habe, du hattest zum einen dieses unglaubliche Wohlgefühl, das du dir gar nicht so richtig erklären konntest. Und du hattest dann zum anderen einfach angefangen, dich auf intellektueller Ebene mit alten Schriften, mit mystischen Schriften, spirituellen Schriften zu befassen. Und hattest gleichzeitig ja noch deinen Alltag als Informatiker, wo du gearbeitet hast.
Ja, genau.
Wie ging das dann weiter? Also wie haben sich dann angefangen, diese Bereiche irgendwie zu verknüpfen?
Durch das Schreiben, muss ich sagen, durch das Aufzeichnen.
Also du hast da schon angefangen, gelesen hast, in deinen Worten nochmal dir aufzuschreiben und auch deine Erlebnisse zu beschreiben.
Und auch meine eigenen Erfahrungen und meine Erkenntnisse, die ich dabei gewinne, die habe ich alle aufgezeichnet. Denn Informatik ist ja nicht nur Computer drum und dran, das ist ja auch in Wissenschaft der Informationsverarbeitung. Mhm. Und das kam mir da sehr zugegen. Da lernt man nämlich auch zu erklären, zu beschreiben, zu dokumentieren. Und das war die Gelegenheit, das zusammenzubringen. Ich habe dann also nicht mehr Hardware- oder Software-Systeme dokumentiert, sondern einfach spirituelle Erkenntnisse und Zusammenhänge dokumentiert. Und das mache ich ja heute auch noch. Auf Homo Dea stelle ich da immer einiges ein. Das war meine Synthese über das Schreiben, über das Aufzeichnen ist das.
Okay. Du warst aber ja lange Zeit dann noch als Informatiker tätig. Das heißt, du hast beides gleichzeitig sozusagen gemacht. Kam dann nicht irgendwann der Punkt, wo du einfach dich fast nicht mehr überwinden konntest, sagen wir mal, ins Büro zu gehen und mit dieser toten Materie dich zu befassen?
Ja, da hat das Leben selbst für gesorgt, dass das beendet wurde. Und zwar ist das Rechenzentrum, in dem ich gearbeitet habe, aus Rationalitätsgründen geschlossen worden. Mhm. Das war das Ende meiner Informatiklaufbahn.
Und wann war das dann?
Das war um die Jahrtausendwende herum schon.
Mhm. Okay.
Da war das. Also da hat das Leben selbst nachgeholfen, dass ich aus dieser totalen nüchternen Umgebung ganz rausgekommen bin. Und dann habe ich mich natürlich verstärkt der spirituellen Richtung widmen können. Ich kann wirklich sagen, da hat das Leben selbst nachgeholfen.
Okay. Und das heißt, ab da hast du dann praktisch dein bis dahin noch Hobby, wie man es ja so schön weltlich beschreibt, dann wirklich zu deinem Hauptlebensinhalt gemacht. Darf ich so ganz platt jetzt mal nachfragen, wie hast du dir dieses Leben dann finanziert?
Ja, das war damals eigentlich ein recht trauriger Anlass. Meine Eltern sind dann nämlich Pflegefälle geworden. Und damals bin ich dann Pflegeperson gewesen und da kam dann auch die Pflegeversicherung auf und da habe ich praktisch während der Zeit von dem Pflegegeld mitgelebt. Und nebenbei habe ich mir auch noch übers Internet Geld verdient nebenbei, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten mit Network Marketing und solchen Sachen oder auch eben übers Schreiben, wenn man bezahltes Schreiben von Texten, da habe ich mir so einiges nebenbei gesucht. Also ich bin da finanziell so gerade über die Runden gekommen, kann man sagen.
Okay, aber das heißt, du hast dir dein Leben dann praktisch so eingerichtet, dass du da immer tiefer gehen kannst.
Oder das Leben hat das für mich so eingerichtet, muss ich schon fast sagen.
Okay, jetzt beschreibst du in deinem Text ja, dass du praktisch ein schwer traumatisierter Mann warst zu dem Zeitpunkt, wo du mit Spiritualität so das erste Mal in Kontakt gekommen bist. Erwähnst sogar das Wort Autismus immer wieder. Also wir können uns dich tatsächlich als jemanden, glaube ich, vorstellen, der keinerlei Emotionalität ausgedrückt hat, keinen Kontakt zu anderen Menschen hatte, wirklich völlig in sich selbst verschlossen war und sich selbst auch irgendwie gar nicht gespürt hat. Das stelle ich mir dann natürlich unglaublich herausfordernd vor, wenn du dann in diesen ganzen Schriften, die du gelesen hast, immer wieder gelesen hast von dieser allumfassenden Liebe und Verbindung zu allem und was es da halt eben einfach in diesen Texten so gibt. Und du ja bei dir selber dann gemerkt hast, ich bin irgendwie in so einem Panzer gefangen, oder das sind jetzt meine Worte natürlich.
Ja, richtig.
Wie bist du damit umgegangen? Also wie hast du, weil wenn du dich nur mit dem Verstand damit befasst, dann ist es ja irgendwie nur so eine Spinnerei. Also das ist ja auch das, was oft so Esoterik-Leuten vorgeworfen wird, dass sie den Kontakt zur Realität verlieren und nur noch da so rumspinnen. Und die Gefahr bestand bei dir ja wahrscheinlich schon auch, weil wenn du praktisch selber überhaupt nicht das fühlen konntest, weil du eigentlich gar nicht so richtig was fühlen konntest und gleichzeitig dich aber so intensiv damit befasst hast, dass das dein ganzer Lebensinhalt war, wie hast du es geschafft, das zusammenzubringen?
Ich habe das also, da ist mir Eckhart Tolle sehr hilfreich gewesen mit seinem Stichwort Formidentität.
Das bezieht sich nämlich erklären.
Das ist nämlich genau der Panzer, den du gerade erwähnt hast. Mhm. Also man, beispielsweise bleiben wir ruhig mal bei der Traumatisierung. Also wenn, man kann sagen, Traumatisierung ist eine Form, die man sich überstülpt, wie eine Gefängniszelle, wie ein Panzer. Also ich bevorzuge sogar den Begriff Gefängniszelle, weil ich mich mit diesem Geschehen identifiziere. Mhm. Wenn ich traumatisiert werde, dann bildet sich bei mir also eine Form heraus, die von sich sagt, ich bin zutiefst verletzt, ich bin zutiefst traumatisiert. Das existiert natürlich nur im Kopf. Das ist eine reine Bewertung.
Mhm.
Und das, da ich mich aber mit dieser Geschichte identifiziere, bringt mich das in dieses Gefängnis hinein. Mhm. Also man kann sagen, ich sperre mich selbst in die Form eines Traumas ein, in diese Traumaform ein. Und das ist der Zustand, den Eckhart Tolle als Formidentität bezeichnet. Und er hat auch einen sehr schönen Satz gesagt, im Gefängnis der Formidentität kann es keine Liebe geben.
Mhm.
Kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, denn wenn ich irgendetwas über mich drüber stülpe, eine Box, eine Gefängniszelle, wie man das auch immer nennen will, dann schneide ich mich energetisch von allem, von dem ewigen Fluss, von dem ewigen Strom der Lebensenergie, die uns alle miteinander verbindet, ab. Das heißt also, da fließt nur noch ein kümmerliches Rinnsal, das mich noch so gerade am Leben erhält, aber von der großen Masse um mich herum schneide ich mich durch diese Formidentität regelrecht ab.
Mhm.
Und deswegen, das ist wie ein Gefängniszustand, und dem bin ich mir allerdings auch im Laufe der Zeit bewusst geworden, immer bewusster geworden. Und Bewusstwerdung ist der erste Schritt zur Loslösung. Also das ist bei mir ein sehr langer Prozess gewesen, mir dieser Traumaformidentität überhaupt erst bewusst zu werden. Der ist bis heute noch nicht ganz abgeschlossen. Es geht also darum, mich zu befreien, ne? Aus diesem selbst auferlegten Kerker, sage ich mal.
Mhm.
Bei Veit Lindau gibt es so einen schönen Kurs, The Call. Da geht es um das Finden der Berufung. Da geht es auch um das Finden eines Credos. Das ist so eine Art Lebenssatz. Und der hat bei mir gelautet, befreie die Liebe aus dem Kerker des Verstandes.
Mhm.
Das ist genau das.
Sehr passend, ja.
Das selbst übergestülpte Gefängnis.
Okay. Dann frage ich jetzt mal wirklich jetzt in dem Moment, wie fühlst du dich jetzt? Also wie empfindest du dich jetzt? Früher hast du gesagt, du hast da bemerkt, du lebst wie eine KI. Wie würdest du jetzt in so einem griffigen, für allen verständlichen Satz beschreiben, wie du jetzt lebst?
Wie lebe ich jetzt? Ja. Sowohl als KI als auch im Herzen würde ich das mal nennen. Also beides.
Mhm.
Also mittlerweile die KI tritt immer mehr in den Hintergrund, das Herz tritt immer weiter in den Vordergrund, je weiter ich mich aus dieser Form, von dieser Formidentität loslösen kann.
Okay, und ist das dann eher so eine Gleichzeitigkeit?
Oder ist es eher so, dass du mal in diese alten Muster der KI zurückverfällst und dann wieder, also es ist eher so ein Hin- und Herpendeln zwischen diesen beiden Dingen.
Wie so ein Wellengang ist das. Mal mehr, mal weniger. Also es ist wirklich Auf und Abs.
Okay. Aber wenn du es jetzt so beschreibst mit Auf und Abs, dann siehst du es schon eher so, dass es sozusagen der schlechte Zustand ist der im Verstand und der gute Zustand ist der im Herzen. Oder kannst du das mehr und mehr miteinander irgendwie integrieren?
Ich würde das gar nicht als gut und schlecht bewerten. Wenn ich versuche, mich ganz von diesem Bewerten zu lösen, das kommt ja nur vom Verstand. Denn ich nehme das einfach an, wie es ist. Wenn ich eben unten bin, auch psychisch beispielsweise, also ich sacke manchmal richtig tief in den Keller hinab, psychisch. Das passiert sehr häufig, wenn ich besonders lichtvolle Erlebnisse gehabt habe oder besonders lichtvolle Erkenntnisse gewonnen habe. Das führt dann dazu, dass in meinem Unterbewusstsein so alles aufgewirbelt wird, alles Dunkle aufgewirbelt wird. Je mehr Licht man herabzieht, umso mehr Dunkelheit, innere Dunkelheit wird aufgewirbelt. Das ist so ein grundlegendes Prinzip. Das kann man sich vorstellen wie in einem Gartenteich. Wenn man mit einer Hand mal kräftig durch den Gartenteich rührt, dann wird da vom Grund jede Menge Unrat, Laub und was weiß ich alles aufgewirbelt. Mhm. Und das braucht dann erst eine ganze Zeit, bis sich das wieder setzt. Und das sowas findet dann praktisch in mir statt, im psychischen Bereich. Und das, aber wenn ich das Prinzip kenne, dann beherrscht mich das nicht mehr so. Okay. Ich muss natürlich da durch. Ich muss diese Negativphasen annehmen.
Okay, also das heißt, du spürst dann auch den Schmerz, die Traurigkeit, die Wut und was weiß ich, weil das hast du ja wahrscheinlich auch in deinem Leben als KI, ich nenne es jetzt einfach mal so als Arbeitstitel, hast du das ja wahrscheinlich auch nicht gespürt oder gab es in deinem Leben als KI irgendwelche Ausbrüche? Also hast du Wut gehabt, Aggressionen oder hast du einfach nur so gelebt?
Wut ist im Sinn, ist immer schon da gewesen. Und zwar ist das grundsätzlich dann aufgetreten, wenn irgendwelche Dinge nicht so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe, oder wenn irgendwas mal nicht so ablief, wie ich mir das vorgestellt habe, also nicht meinem inneren Schema, KI-Schema entsprach. Das hat dann zu richtig deftigen Wutausbrüchen geführt. Das ist sogar so intensiv gewesen, dass ich manche Dinge in die Ecke gepfeffert habe. Mhm. Das konnte passieren. Und zwar, ich habe da mal nachgeforscht. Diese Wut ist aus Ohnmacht, aus einem Zustand von Ohnmacht heraus erwachsen. Mhm. Also das heißt, also wenn ich meine eigene Ohnmacht wiedergespiegelt bekam durch solche Dinge, die anders funktionierten, als ich sie mir vorgestellt habe, hat das zu dieser intensiven Wut geführt. Mhm. Also Wut aus Ohnmacht heraus bei mir.
Aber das war sozusagen die einzige Gefühlsregung, die du damals hattest.
Ja, ja. Und natürlich häufig auch Depressionen. Mhm. Ich war damals psychisch sehr oft im Keller. Das kam auch noch dazu. Also Trauer war sehr viel da. Allgemein negative Gefühle. Schwermut. Also die sind so meine ständigen Begleiter gewesen.
Mhm. Und wie gehst du heute damit um? Also früher hast du dann gewütet. Und wie gehst du heute damit um?
Ja, heute identifiziere ich mich gar nicht mehr so damit. Also wenn die Dinge eben nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, dann nehme ich das halt, wie es ist. Ich bewerte das nicht mehr. Es gehört eben halt dazu, die Dinge laufen, wie sie eben laufen. Der eigentliche Ausgangspunkt ist ja immer eine Bewertung von Seiten des Verstandes. Ne? Mhm. Und wenn ich dieses Bewerten mal unterlasse, ganz bewusst, dann kommt diese verhängnisvolle Ereigniskette gar nicht erst in Gang, die schließlich zum Zerdeppern irgendeines Gegenstandes führt.
Ja, also das ist total schlüssig, so wie du das sagst. Und jetzt dennoch mal ganz praktisch, wie machst du das? Also auch besonders im Hinblick auf das, was uns ja gesamtgesellschaftlich im Moment so widerfährt. Da laufen ja auch tausend Sachen nicht so, wie wir uns die vorgestellt haben oder wie wir es gewohnt sind oder wie wir es für richtig halten. Wie machst du das dann ganz praktisch, wenn dir irgendwie was begegnet, was nicht so läuft, wie du dir es vorgestellt hast? Wie schaffst du es, dich eben nicht damit zu identifizieren, nicht in die Angst zu gehen, nicht ins Mangeldenken zu gehen, nicht in die Wut zu gehen?
Ja, das ist im Grunde genommen ist das eine Sache der Achtsamkeit. Also ich muss mich immer so ein bisschen selbst beobachten. Also wenn ich das hinbekomme, dann passiert sowas auch nicht. Allerdings, ich bin nicht immer achtsam. Also ich kann nicht ausschließen, dass ich auch heute nochmal aus der Haut fahre. Also das ist nicht so, dass das gar nicht mehr passiert. Aber es ist sehr selten geworden.
Okay. Wie können wir uns denn deinen Alltag heute dann so vorstellen? Du bist wahrscheinlich, bist du schon Rentner oder?
Ich bin gerade an der Schwelle dorthin. Mhm. Bin jetzt 65.
Okay. Wie können wir uns deinen Alltag dann heute jetzt vorstellen? Also hast du noch diese Verbindung zum Verstand? Sagen wir mal, interessierst du dich zum Beispiel noch für Technologie? Es ist ja ein hochspannendes Zeitalter, in dem wir gerade im Hinblick auf Technologie leben. Interessierst du dich dafür überhaupt noch oder schwebst du nur noch in irgendwelchen hohen Gefilden rum?
Nee, da sorgt mein Verstandesanteil schon für, dass ich Unsinn habe. Und dass ich nicht ganz abhebe. Also das ist der Vorteil davon, wenn man beides an Bord hat. Mhm. Da hält der eine den anderen so ein bisschen im Zaum. Also das, ich würde das eher als Gleichgewicht bezeichnen bei mir mittlerweile. Okay. Also ich bin auch gleichzeitig aber geerdet immer noch. Da sorgt auch, wie gesagt, ich habe ein großes Haus hier, ich habe einen großen Garten, das muss ich alles selbst versorgen. Also das sorgt schon dafür, dass ich geerdet bleibe.
Mhm. Und interessierst du dich im Moment dafür, was gerade mit in der Technologiewelt so vor sich geht?
Ja, also ich versuche wenigstens auf dem Laufenden zu bleiben. Mhm. Allerdings, wie gesagt, nicht was die KI angeht. Also da befinde ich mich immer noch Anfang der 90er Jahre.
Okay.
Wo es Tabu-Rules und sowas alles gab. Das war damals der große Schlagwort, Tabu-Rules.
Erklär das mal für die Nicht-Techniker, die heute jetzt zuhören.
Mhm. Ja, das war damals das große Problem. Als die ersten wissensbasierten Systeme aufkamen, die auch selbstständig Regeln generierten, da ging es darum, dass diese aus dieser Logik heraus keine Regeln generiert wurden, die ein Mensch niemals aufstellen würde. Also da geht es um Regeln, die beispielsweise moralischen, ethischen, um das Nächstenliebe und so weiter vollkommen widersprechen, die aus reiner Logik heraus erwachsen.
Mhm.
Da ging es darum, das zu kontrollieren, dass es zu solchen Regeln überhaupt nicht kommt. Das ist ja in manchen Science-Fiction-Filmen ist das ja so richtig ausgebreitet worden, was bei solchen Tabus rauskommt, dass es da KIs gibt, die sich gegen die Menschheit wenden.
Mhm.
Also mein Lieblingsfilm ist beispielsweise iRobot. Mit dem, kennst du den?
Nee, kenne ich nicht. Ich habe schon oft davon gehört, weil der wird tatsächlich relativ oft als Beispiel genannt. Ich muss ihn, glaube ich, mal anschauen.
Mit dem Roboter Sonny, der Individualität hatte, also zumindest simulierte Individualität hatte. Der war einzigartig.
Mhm.
Der hatte eine zweite CPU und die in dieser CPU, da waren menschliche Verhaltensweisen und sogar Gefühle und sowas abgespeichert. Und diese zweite CPU, die konnte sein normales Robotergehirn bei Bedarf überlagern und sogar außer Kraft setzen.
Mhm.
Also der besaß sogar die Fähigkeit der Selbstreflexion auf diese Weise. Die eine CPU konnte die andere reflektieren. Das war eine richtige simulierte Individualität. Also das fand ich ganz toll. Also das hat mich unheimlich interessiert damals.
Mhm.
Und da war auch die KI-Wiki, die alle technischen Abläufe kontrollierte. Und die war wiederum zu dem Schluss gekommen, dass die Menschen durch ihr destruktives Verhalten die Erde über kurz oder lang zerstören würden, auch sich selbst zerstören würden. Und deswegen ist die aus ihrer unbestreitbaren Logik heraus zu dem Schluss gekommen, dass die Menschheit unterjocht werden müsse, unter der Kontrolle der Logik gestellt werden müsse, um sie an ihrer Selbstzerstörung zu hindern. Das war so eine KI, die aufgrund von Tabu-Rules zu solchen Schlüssen gekommen ist, die sich gegen die Menschheit gerichtet haben.
Mhm.
Und was ich besonders schön fand, war dieses Zwiegespräch zwischen Sonny und Vicky. Vicky war immer dran, meine Logik ist unbestreitbar. Und Sonnys Antwort war dann, ja, deine Logik ist wirklich unbestreitbar, aber sie hat kein Herz.
Mhm.
Damit ist alles gesagt.
Ja, und wie siehst du dann im Moment die Entwicklungen, dass so viele Menschen jetzt mit KI sprechen und dass geniale Unternehmer von der generellen KI sprechen, also einer KI, die wirklich allumfassende Aufgaben für uns übernehmen kann und solche Dinge. Wie empfindest du diese Entwicklungen im Moment?
Ja, die KI ist uns mittlerweile eindeutig intellektuell überlegen, kann man schon sagen. Das wird noch zunehmen. Da gibt's gar keinen Zweifel dran. Also, wir müssen da praktisch mit unserer Menschlichkeit gegenhalten, sage ich mal. Veit Lindau hat da was Interessantes gesagt. Wenn die KI immer intellektueller wird, dann zwingt uns Menschen immer menschlicher zu werden.
Mhm.
Das ist, denn das Einzige, was wir der KI voraus haben, ist unsere Seele.
Mhm.
Das ist das. Und die Seele hat die KI nicht. Wie das Sonny gesagt hat, ne? Kein Herz.
Mhm.
Die KI hat nur die unbestreitbare Logik, aber kein Herz. Das ist genau der Punkt. Und an der Stelle, da sind wir der KI wiederum überlegen. Wir haben ein Herz, wir haben eine Seele. Wir haben den Zugang zum Göttlichen darüber, ne, unseren Gottesfunk.
Mhm.
Wir haben das Bewusstsein. Ist die Frage natürlich, kann eine KI überhaupt jemals richtiges Bewusstsein hervorbringen? Weiß man nicht. Ne?
Das ist ja, ich denke, dass sie es wahrscheinlich bis in die Perfektion hinein simulieren kann, so wie du es jetzt gerade auch schon, als du über den Film erzählt hast, gesagt hast. Und ich kann mir vorstellen, mit steigender Rechenleistung, dass sie vielleicht sogar eben diesen Gottesfunken simulieren kann.
Das ist die, aber ich glaube nicht, dass der simuliert werden kann. Der ist einzigartig. Singularität.
Ja. Erklär das mal genauer in deinen wunderbaren Modellen, was du damit meinst. Warum kann das nicht simuliert werden?
Der ist nicht zu erfassen. Der besitzt keine Form, sage ich mal so. Der ist formlos. Und was keine Form besitzt, kann nicht erfasst werden. Zumindest nicht über den Verstand. Deswegen wird auch eine KI den Gottesfunke nie erfassen und auch simulieren können.
Okay, also egal wie viel Rechenleistung.
Genau.
Das hört sich für mich jetzt schon wie die Antwort auf meine Frage an. Hast du Angst vor den Entwicklungen der Technologie?
Das ist eine gute Frage. Habe ich Angst vor den Entwicklungen der Technologie? Ja. Ich würde eher sagen, ich habe Angst vor einem Missbrauch der Technologie durch uns Menschen.
Mhm.
Also ich würde sagen, dass mich das eher ängstigt. Also nicht die Technologie selber, sondern mich ängstigt eher das, was wir Menschen damit möglicherweise anstellen.
Mhm. Und hast du Hoffnung, dass die Menschheit sich, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ausreichend schnell ihrer Menschlichkeit besinnt, dass sie eben nicht schreckliche Dinge mit der Technologie anstellt?
Das ist die entscheidende Frage. Das ist die entscheidende Frage.
Wie ist dein persönlicher Eindruck davon oder dein Empfinden davon?
Ja, also zurzeit spürt man ja sehr deutlich, dass das neue Bewusstsein schon kommt, dass sich das immer weiter manifestiert, sage ich mal. Aber ist die Frage ist ja, kommt das schnell genug, um zu verhindern, dass das Alte noch irgendwelche destruktiven Sachen anstellt. Ne?
Mhm.
Das weiß man einfach nicht.
Mhm.
Also da kann man eigentlich nur bei sich selber anfangen und die eigene Bewusstseinsentwicklung möglichst vorantreiben und auch an möglichst viele Menschen weitergeben, um diesen Prozess zu unterstützen, ne? Damit diese neue Form des Bewusstseins sich immer weiter und immer schneller ausbreiten kann.
Mhm.
Das, die jetzt, die Schwelle zum, Eckhart Tolle nennt das ja die Schwelle zum Raumbewusstsein, ne, vom Formbewusstsein zum Raumbewusstsein übergehen kann, in dem gar keine, diese ganzen Formidentitäten und diese ganzen mentalen Identitäten wie Ego eigentlich gar nicht mehr existieren.
Mhm.
Also, man steht da an der Schwelle zur Identitätslosigkeit und das ist für das Ego sehr beunruhigend.
Mhm.
Also, die Vorstellung, auf einmal keine mentale Identität mehr zu besitzen, das ist ein richtiges Schreckgespenst für einen bestimmten Teil in mir selber. Ich spüre das richtig. Wenn ich schon mal in einer tiefen Meditation so richtig aus meiner Identität rauskomme, aus meiner mentalen, dann springt da immer noch in mir etwas im Dreieck und kriegt die Panik. Das ist mein Ego-Verstand.
Mhm.
Der ist praktisch auf Identitäten fixiert, auf mentale Formen. Der Verstand ist ja ein rein mentales Instrument. Deswegen ist er auch von mentalen Formen abhängig. Wenn da auf einmal keine mehr sind, dann verliert der jegliche Halt und jegliche Orientierung, hängt vollkommen in der Luft und springt im Dreieck.
Mhm. Wo du dann praktisch immer dein Mittel ist, damit umzugehen, spirituelle, sagen wir mal, Wahrheiten, nenne ich es jetzt einfach mal, dann in Form von mentalen Konstrukten, also Modellen, Beispielen, Gleichnissen, einfach so wunderbar zu beschreiben. Und da würde ich jetzt nämlich auch gerne mal ein Experiment mit dir wagen.
Ja.
Du hast gerade irgendwie so einen Satz gesagt, sinngemäß, wie man spürt ja schon sehr deutlich, dass jetzt gerade sich irgendwie neue Energien einweben, ein neues Bewusstsein sich irgendwie entwickelt. Jemand, der sich mit sowas noch überhaupt nicht befasst hat und der sehr stark im Verstand einfach ist, würde vielleicht sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Und das ist ja esoterisches Gelaber. Kannst du so jemanden, der damit jetzt einfach, also überhaupt nicht wertend gemeint, aber jemand, der damit einfach nichts anfangen kann, der einfach sagt, das ist total bescheuert und es ist ein Anteil in mir, ich bin auch sehr verstandesgeprägt, ich habe ja auch Mathematik mit Informatik studiert und so und mir ist es immer total wichtig, dass mein Verstand auch irgendwie ein Stück weit mitkommt.
Geht der muss auch mitkommen.
Bis zum gewissen Grad, Aber jetzt mal angenommen, es ist so ein Mensch, der da gar keine Anknüpfungspunkte bisher hat, der noch nie meditiert hat, der vielleicht auch keine herausragenden Naturerlebnisse bisher hatte, weil das ist ja für viele Menschen auch der Zugang über die Natur, der vielleicht auch keine Kinder hat, das heißt auch nicht die Verbindung zu diesem Kindlichen hat. Was würdest du so jemandem sagen, um ihm zu erklären, was es mit diesem Bewusstseinswandel auf sich hat, den du da gerade angesprochen hast, mit diesen neuen Energien, die jetzt vielleicht kommen?
Ja, ich würde, das ist die Frage eben. Das ist eine sehr interessante Frage. Wie bekomme ich den Menschen vom Verstand ins Herz? Also das ist so die, das ist das, worum es geht. Wie bekomme ich den Menschen vom Denken ins Fühlen? Also ich verwende da beispielsweise gerne das Modell des Sacktunnels des Verstandes. Das heißt also, das ist der Punkt, an dem das Denken einfach nicht mehr weiterführt, wo man mit dem Denken einfach nicht mehr, man kommt nicht mehr weiter. Ne? Da geschehen Dinge, die man nicht erfassen kann. Eben das Formlose, lässt sich über das Denken nicht erfassen. Ein Sacktunnel, das ist also praktisch ein Punkt, wo man plötzlich in einem Tunnel steht vor einer massiven Mauer. Da geht gar nichts mehr. Jetzt ist die Frage, wie kommt man aus so einem Tunnel raus? Normalerweise sagt man, ist nicht möglich. Wenn man dreidimensional denkt, ist das nicht möglich, da rauszukommen.
Okay. Sag doch vielleicht erstmal noch irgendein Beispiel dafür, das uns in diesen Sacktunnel überhaupt reinbringt, damit wir es konkreter haben.
Also der Sacktunnel, das entspricht also unseren eingefahrenen Denkstrukturen, sag ich mal. Die bewegen sich immer in bestimmten Kreisen, da führt nichts drüber hinaus. Also diese ganzen Geschichten wie und täglich grüßt das Murmeltier, das entstammt voll, das sind diese typischen immer wiederkehrenden Abläufe und Denkstrukturen. Also wenn man da wirklich mal rauskommen will, da müssen ganz neue Wege beschritten werden.
Also das heißt, an diese Mauer stoße ich praktisch dann, wenn etwas passiert, was ich mir mit meinen bisherigen Denkstrukturen, mit meinen Bildern, die ich von der Wirklichkeit habe, einfach nicht erklären kann. Wo du dann früher deine Wutausbrüche bekommen hast.
Ja, genau. Aufgrund meiner Hilflosigkeit, ja.
Okay, also wir sind jetzt dann in diesem Tunnel, weil eben etwas passiert ist, was einfach überhaupt nicht mit unserer verstandeskonstruierten Realität übereinstimmt.
Was wir mit unserer Logik nicht erklären können.
Ja, wie geht's dann weiter?
Ja, das ist nämlich jetzt die interessante Geschichte. Also einem normalen, dreidimensional denkenden Menschen würde kein Ausweg mehr einfallen. Also einemfalls einem Menschen, der sich mit theoretischer Physik auskennt, dem würde vielleicht was einfallen. Der würde nämlich sagen, da uns die bekannten drei Dimensionen nicht weiterhelfen, brauchen wir eine zusätzliche vierte Dimension, um aus diesem scheinbar ausweglosen Situation rauszukommen. Das heißt, wir verlassen das bisherige dreidimensional gedachte Denkkonstrukt und nehmen eine vierte Dimension hinzu, die wir aber gar nicht erfassen können. Die wir mit unserem Verstand nicht erfassen können. Der kann ja nur dreidimensional denken. Und über diese vierte Dimension führt dann natürlich ein Ausweg. Ein theoretischer Ausweg gibt es nur darüber. Aber wie kriegen wir jetzt diese vierte Dimension? Über den Verstand geht es nicht. Also, da gibt's das dann das Problem. Wie gehen wir über diese zusätzliche vierte Dimension? Und das geht nur über das Herz, ne, über die innere Tiefe. Eckhart Tolle hat diesen schönen Begriff der Dimension der inneren Tiefe erklärt. Und wenn wir die mal als diese vierte Dimension betrachten würden, das heißt also, der Ausweg aus diesem Denken des Verstandes führt nur in die eigene innere Tiefe. Da gibt es einen Ausweg, Eckhart Tolle nennt das den inneren Körper. Und Es ist nichts anderes als der Energiestrom, der uns alle miteinander verbindet, der in allem gleichermaßen fließt. Und da hätten wir dann tatsächlich die Allverbindung, die uns durch das Denken bis jetzt vollkommen abhanden gekommen ist.
Also das finde ich jetzt gerade wirklich auch ein spannendes Bild, weil ich kann mir vorstellen, auch jemand, der so total verstandesgeprägt ist, wird mit Sicherheit durch dieses Gedankenbild, dieses Sacktunnels, dieses dreidimensionalen, und das ist eine theoretische Lösung, das ist ja immer noch total Verstand, in einer vierten Dimension gibt, wird mit Sicherheit da ein bisschen so angepiekst und in seinem Ehrgeiz vielleicht gepackt, diese vierte Dimension einfach zu entdecken. Und ich glaube, es gibt mit Sicherheit keinen Menschen, der nicht irgendwo davon schon mal eine Ahnung bekommen hat. Sei es, wenn er irgendwie einen Sonnenuntergang betrachtet hat oder wenn er in den Himmel geschaut hat oder wenn er wie du einen Film geguckt hat, der irgendwas in ihm angetriggert hat. Und ich glaube, das ist dann wiederum so eine Sache des, ja, der Achtsamkeit, hast du es vorhin genannt, das dann einfach bewusst auch wahrzunehmen und einfach auch mal so stehen zu lassen, dass da irgendwie scheinbar so eine vierte Dimension ist, die uns dann vielleicht auch aus diesem Sacktunnel des Verstandes rausbringen kann.
Die Dimension, die uns in unsere innere Tiefe führt, ne, in unseren grenzenlosen inneren Raum. Eckhart Tolle nennt das sehr schön, die Dimension der Tiefe. Das, genau das ist der Punkt. Ne? Aber also bei mir würde das meinen Forschergeist anstacheln, wenn mir das jemand sagen würde, eine vierte Dimension.
Und aus deiner ganzen langen Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, du hast ja wirklich alles ausprobiert. Du hast gerade schon erzählt von Rückführungen, von ja Meditationen. Das ist ja noch was ganz, ganz Normales eigentlich. Du hast dich mit Schriften noch und nöchern befasst. Was würdest du aus deiner ganzen Erfahrung jemanden raten, der sagt, okay, jetzt bin ich sozusagen angestachelt, jetzt will ich es mal ausprobieren. Wie kann ich denn bewusst mal ausprobieren, mich auf diese, ich nenne es jetzt einfach mal vierte Dimension, ist natürlich nur ein Wort, aber irgendwie einzulassen. Was könnte so eine kleine Sache sein, die jemand tun könnte?
Beispielsweise die Aufmerksamkeit vom Außen nach innen richten. Denn unser Verstand ist ja immer nach außen orientiert. Und da, wie gesagt, wenn man sich da mal drüber klar wird, dass wir auch ein Innenleben haben, was ja normalerweise, das ist durch diese nach außen Richtung des Verstandes vollkommen überlagert. Das scheint ja gar nicht zu existieren. Unser Geist strebt ständig nach außen. Also ich würde da raten, den Geist einfach mal ganz bewusst von den ganzen äußeren Dingen abzuziehen und ihn umgekehrt mal nach innen zu richten. Also auf mich selber, auf die eigene innere Tiefe. Dann zieht man nämlich dieses ganze Äußere, das tritt dann in den Hintergrund. Das ist ja das Äußere, diese ganzen anscheinbar äußeren Dinge entstammen ja nur unserer physischen Wahrnehmung letztendlich. Also das ist natürlich schon schwer vorstellbar. Also unser Geist, wenn der erwacht, strebt er direkt nach außen.
Das ist ja also du meinst jetzt erwacht wirklich im Sinne von Aufwachen morgens, sobald er aus dem Schlaf kommt.
Ich meine jetzt das morgendliche Aufwachen, ich meine nicht die Erleuchtung.
Ja.
Also nach dem morgendlichen Aufwachen, das ist ja sehr interessant. Wenn man morgens mal wach wird, dann befindet man sich ja zunächst in einem vollkommen, sage ich mal, undefinierten Zustand. Da sind noch keine Gedanken da, da ist noch gar nichts da. Und also das ist eine richtig gute Übung. Wenn man nämlich da ein bisschen achtsam ist, dann kann man diesen definierten, undefinierten, gedankenlosen Zustand mal einfach mal verlängern, ganz bewusst verlängern und schauen, was da passiert. Und mal beobachten, was da passiert. Keine Gedanken, gar nichts. Also da sind natürlich äußere Wahrnehmungen, aber in diesem Zustand sind die bedeutungslos. Da ist niemand, keine Instanz da, die irgendwelchen äußeren Wahrnehmungen eine Bedeutung beimisst. Da sind auch Gedanken und Gefühle, aber die ziehen in diesem Zustand vorüber wie Wolken. Also es ist noch niemand, nichts und niemand da, der das festhalten würde. Aber irgendwann lässt das dann nach und dann merkt man, dass sich der erste Gedanke einschleicht. Und mit diesem ersten Gedanken, da ist auch direkt eine Identität da. Ne? Wenn ein Gedanke gedacht wird, dann ist auch ein Denker da oder eine Denkerin. Und schon haben wir also die Individualität, schon ist die Individualität erwacht. Ne? Dieser allererste Gedanke, der dann das Ego konstituiert, ne? Der erste Gedanke, der alle weiteren Gedanken nach sich zieht. Und diese Gedanken konstituieren dann mit der Zeit das gesamte persönliche Universum. Unser Geist ist ständig in dieses persönliche Universum hingerichtet, anstatt nach innen. Wenn man diesen Vorgang jetzt bewusst umkehrt und den Geist wieder von den äußeren Dingen abzieht und zurück nach innen orientiert, das heißt diesen ganzen Weg zurückverfolgt, bis zu diesem ersten Ich-Gedanken, dann stößt man irgendwann wieder auf dieses ursprüngliche Selbst, ne, auf das reine Bewusstsein. Das erklärt der indische Weise Ramana Maharshi sehr schön. Also von dem habe ich diese Übung auch abgeschaut. Ganz toll.
Ja, spannend. Also das ist mit Sicherheit was man einfach mal, auch wenn man bis jetzt noch keine großen Erfahrungen mit sowas gemacht hat, wirklich einfach ganz praktisch ausprobieren kann, so wie du es jetzt auch beschrieben hast. Einfach neugierig mal erforschen, gelingt mir das vielleicht. Ja, jetzt hast du dich ja unglaublich viel eben mit mystischen Schriften, mit alten Schriften und sowas befasst. Viele von den, sagen wir mal, modernen spirituellen Lehrern bedienen sich ja auch recht häufig irgendwelcher wissenschaftlichen Erklärungen aus der Gehirnforschung, aus der Genetik, aus der Quantenphysik und sowas, um ihre eigenen Argumente sozusagen zu untermauern. Ist das auch eine Richtung, mit der du dich befasst? Also, weil du hast ja den Verstand dafür, um diese Dinge zu verstehen. Schaust du dir auch an, was die moderne Wissenschaft zu all diesen ganz alten Wahrheiten sozusagen sagt?
Teilweise schon. Also es gibt ja einige Wissenschaftler, die mittlerweile auch über den Horizont ihrer Wissenschaft hinausschauen können.
Mhm.
Also das gibt schon richtig interessante Sachen. Also besonders Quantenphysik.
Mhm.
Das ist ja, also die Quantenphysik ist ja so richtig die Schnittmenge zwischen Spiritualität und Wissenschaft, sage ich mal.
Mhm.
Also das ist das Quantenfeld, das immer fluktuiert. Und das ist ja, man kann sagen, das ist sozusagen die Urmaterie, aus der alles das hervorgeht, was wir hier als feste Materie erleben. Das Quantenfeld, das universelle Quantenfeld, das sich ständiger Veränderung befindet.
Und das ist jetzt aber natürlich ein Begriff aus der Physik, weil das verschwimmt ja sehr leicht, gerade für Menschen, die weder sich mit Spiritualität noch sich intensiv mit Quantenphysik irgendwie befasst haben. Also mir geht's ja persönlich immer so, wenn ich mal wieder versuche zu verstehen, was Quantenphysik ist und was drüber lese, dann denke ich mir, naja, so ein bisschen kann ich es nachvollziehen und sobald ich das Buch aus der Hand lege, vergesse ich es wieder, obwohl ich ja doch durchaus auch durch mein Mathematikstudium einen recht geschulten Verstand habe. Aber es ist tatsächlich was, ich habe mal so einen schönen Satz gelesen, wenn jemand sagt, er hätte die Quantenphysik verstanden, ist das ein eindeutiges Zeichen, dass er es nicht verstanden hat. Ärgert dich das dann manchmal, wenn so spirituelle Lehrer so mit solchen Begriffen dann um sich werfen, ohne es erfasst zu haben? Also wenn praktisch die Verstandeswissenschaft so inflationär irgendwie vermischt wird mit spirituellen Dingen?
Das geht praktisch gar nicht. Also ein bisschen muss man das vermischen. Wie will man das sonst auf der Verstandesebene überhaupt klar machen?
Mhm.
Das ist ja immer der Übergang zum Formlosen. Und das Formlose kriegt man eben mit dem Verstand nicht. Also man muss das schon so machen. Das Formlose lässt sich ja einfach nicht definieren oder beweisen oder erklären. Also das ist wirklich, da ist ein Behelf notwendig. Das geht gar nicht ohne Wissenschaft und Mystik zusammenzutun.
Okay, kannst du es mal probieren, für den Otto-Normalverbraucher zu erklären, warum die Quantenphysik sozusagen beweist, dass es mehr gibt als den Sacktunnel des Verstandes? Also, dass es so eine vierte Dimension gibt.
Ja, das liegt ja schon darin, dass die Quantenphysik nicht verstanden werden kann.
Stimmt, ja.
Ja, ja. Da haben wir schon das Formlose wieder, ne? Das Unerfassbare. Ja. Das ist wirklich, deswegen ist die Quantenphysik so richtig zu schön, der Übergang vom Formbewusstsein ins Raumbewusstsein, ne? Ins Formlose.
Mhm.
Deswegen, die kann nicht erfasst werden, die kann auch nicht erklärt werden. Die ist, wie sie ist.
Es wäre mal spannend zu wissen, ob es überhaupt Quantenphysiker gibt, also Menschen, die sich wissenschaftlich mit Quantenphysik befassen, die nicht spirituell sind. Also ob es überhaupt möglich ist, sich mit dieser Materie zu befassen, ohne entweder verrückt zu werden oder irgendwann spirituell zu werden. Das fände ich wirklich mal spannend. Also falls jemand zuhört, der sich damit befasst und nicht spirituell und nicht verrückt ist, dann bitte melden. Ich würde gerne mit so jemandem mal sprechen, weil ich kann es mir tatsächlich nicht so richtig vorstellen.
Also das hilft nur wirklich, das auf die Verstandesebene zu transformieren über Modelle. Also anders ist das nicht zu machen. Wie will man sonst etwas erfassen, das keine Form besitzt? Ne?
Ja, nur mit Modellen kommt man ja auch immer wieder an die Grenzen bei der Quantenphysik. Also deswegen ist dieser Effekt bei mir immer, wenn ich da Bücher lese, wo eben so einfache Modelle dargestellt werden, dann denke ich mir, ah, jetzt habe ich es verstanden. Und sobald ich das aber aus der Hand lege, denke ich mir wieder, nee, also irgendwie, das kann man nicht verstehen.
Jedes Modell hinkt an irgendeiner Stelle.
Genau. Ja.
Also man braucht den Verstand zwar, um das zu erfassen. Also ganz ohne den Verstand kann man Dinge nicht wirklich erfassen. Aber das eigentliche Erfassen, das läuft intuitiv ab. Das ist auf einer Ebene, sage ich mal, oberhalb des Verstandes. Also das wirkliche Erfassen ist ja nicht nur über den Verstand. Mhm. Veit Lindau nennt das immer so schön, ihr müsst das kriegen. Also Das ist aber genau das ist es. Das ist ein Erfassen, das nicht über den Verstand läuft. Mhm. Der Verstand ist zwar mit an Bord, der muss so ein bisschen mit an Bord sein, sonst geht das gar nicht. Zumindest bei mir nicht.
Ja.
Also bei mir helfen diese Modelle zwar, mir da so eine gewisse grundlegende Vorstellung von zu machen, aber mehr auch nicht. Mhm. Und der Rest erfolgt intuitiv. Mhm. Also das kann ich gar nicht genauer beschreiben, eben weil es oberhalb des Verstandes ist. Mhm. Entweder man kriegt es oder man kriegt es nicht. Also das ist so, die eigene spirituelle Entwicklung spielt da auch eine Rolle bei. Das ist, man muss also sozusagen das Schlüsselloch ausbilden, damit der Schlüssel da erstmal reinpasst.
Mhm. Ja, stimmt. Jetzt würde ich gerne noch ein weiteres Thema mit dir ansprechen, weil also dieser Podcast hat sich tatsächlich aus einem Nachhaltigkeitspodcast heraus entwickelt. Und deswegen sind natürlich immer noch viele Hörerinnen und Hörer dabei, die sich sehr stark mit dem Thema Naturschutz und Heilung unserer Natur befassen. Hast du da irgendeinen Bezug dazu? Und wie passt es so in dein Gesamtweltbild, das du dir jetzt so erschaffen hast, mit rein? Unser menschliches Verhältnis zur Natur?
Ja, ich versuche auf jeden Fall die Natur zu bewahren, soweit ich kann. Ich habe hier selbst ein Stück Natur um mein Haus herum. Das hege ich und pflege ich, wie es nur kann. Und blühende Landschaften, ne? Also das bekomme ich dann aber auch zurück. Das ist eine richtig schöne Fülle, habe ich da. Wenn das hier im Frühjahr alles blüht, Rhododendron, Azaleen, habe ich jede Menge. Das ist eine richtig schöne Fülle-Erfahrung, die ich dann aus der Natur herausnehmen kann. Das ist eine richtig tolle Sache. Wenn ich pflege das, ne, und dann bekomme dann diese tolle Sache zurück. Das ist so ein Zweisitz, ein Geben und Nehmen mit der Natur, so sehe ich das.
Mhm. Und wie geht's dir, wenn du in den Nachrichten dann wieder vom Klimawandel hörst und dass irgendwelche Tierarten aussterben, dass Insekten sterben, Biodiversität nimmt ab? Wie gehst du mit solchen Dingen um?
Ja, da kann ich praktisch nur an mir selbst arbeiten, dass ich und das, was ich meine Erkenntnisse dann auch weitergeben, möglichst viele Menschen weitergeben. Denn wenn je mehr das die Menschen bewusstseinsmäßig sich weiterentwickeln und erwachen, umso mehr werden sie auch wieder die Verbindung zur Natur wiederentdecken. Mhm. Geht ja darum, dass möglichst viele Menschen so bewusst werden, dass ihnen das klar ist, was wir mit der Natur anstellen. Mhm. Und dass sie dem dann auch, je mehr Menschen dem entgegenwirken können, umso besser. Mhm. Aber dazu bedarf es wirklich erst der notwendigen Bewusstheit. Mhm. Denn aus dem Verstandesbewusstsein heraus ist die Natur nur was zum Ausbeuten. Möglichst viel rausholen, was rauszuholen ist. Das ist diese typische verstandesgesteuerte Verhältnis zur Natur.
Ja.
Gerade da müssen wir eben ins Herz kommen, dass wir die Natur wieder richtig spüren können, nicht nur denken, sondern auch spüren, fühlen können. Und wenn wir das wirklich können, dann das wird das auch zu einem Umdenken führen und auch zu einem ganz anderen Verhältnis zur Natur wieder.
Mhm. Bemerkst du bei dir selbst, dass du mit Konsum, mit der Natur, mit all den Dingen anders umgehst als vor deiner spirituellen Reise?
Ich versuche auf jeden Fall bei Ernährung beispielsweise darauf zu achten, dass das eben aus biologischen, das Wort Bio, das ist auch nicht immer das, was es ist. Mhm. Aber man kann sich da schon sehr daran orientieren. Die Waren sind ja Gott sei Dank alle sehr etikettiert, sehr gut etikettiert mittlerweile, dass man genau weiß, was man da kauft und wo das auch herkommt. Also da kann man sich schon dran orientieren, dass es nicht mit Tierquälerei und solchen Sachen einhergeht, was man da kauft, sondern dass das aus reinen Quellen stammt.
Mhm. Aber das heißt, es ist bei dir eher so, dass tatsächlich dieses Bewusstsein dafür dem gefolgt ist, deiner spirituellen Entwicklung, und es ist nicht so, dass du praktisch vom Verstand her dir gedacht hast, ich muss jetzt die Natur schützen, sondern das ist praktisch so als Begleiterscheinung mit dazugekommen.
Genau, immer mehr und mehr. Also mit meiner Bewusstseinsentwicklung hat sich auch ein besseres Verhältnis zur Natur ergeben. Also praktisch ganz, das kommt dann ganz von alleine. Deswegen halte ich die Bewusstseinsentwicklung des Menschen für den entscheidenden Faktor.
Mhm.
Je weiter das menschliche Bewusstsein entwickelt ist, umso eher wird auch das Bewusstsein für die Natur sich mitentwickeln.
Mhm.
Das habe ich bei mir selbst auch beobachtet. Ich nehme an, das wird auch allgemein so sein.
Ja, also ich denke auch, es geht ja gar nicht anders. Umso mehr wir in unsere eigene Liebe kommen, das schließt ja alles mit ein, und es schließt sogar auch so Dinge ein wie die Technologie zum Beispiel, dass wir eben auf liebevolle Art und Weise damit umgehen. Also deswegen ist mir ja gerade immer auch in diesem Podcast dieser Dreiklang so wichtig, weil wir ja eben nun mal im Moment einfach in so einer Welt leben, wo Technologie einfach so eine große Rolle spielt. Deswegen können wir ja nicht einfach so tun, als wäre es nicht so.
Nee, wir können jetzt nicht auf einmal alles abschalten. Das wäre ein Rückfall in die Steinzeit. Ja, in manchen Science-Fiction-Filmen kommt das sogar vor.
Ja. Du schaust, glaube ich, auch viele Science-Fiction-Filme und liest auch Romane, so Science-Fiction-Romane? Oder?
Ja, wenn ich Zeit habe, ja. Also manche Filme, die sind richtig gut, wie beispielsweise I, Robot oder früher die Terminator-Filme, habe ich auch gerne geguckt. Da ist ja diese KI Skynet, die auch den Menschen zum Feind erklärt hat, weil er die Erde zerstört. Mhm. Da haben wir auch wieder Tabu-Regeln.
Glaubst du, dass Menschen, die solche Filme machen, auch irgendwie da so eine Botschaft transportieren wollen? Oder ist es eher irgendwie so zufällig passiert und wir können das eben jetzt so rein interpretieren, wenn wir das wollen?
Ich denke schon, dass die Menschen sich da Gedanken darüber machen. Mhm. Also die guten Hollywood-Regisseure, die machen sich Gedanken. Wenn ich beispielsweise Steven Spielberg und sowas anschaue, der macht sich immer sehr viel Gedanken, wenn der seine Filme dreht. Also da gehe ich schon von auf, dass da Botschaften hinter sind, ganz bewusste Botschaften. Da bin ich sicher. Also die Leute, die solche Filme machen, die haben auch richtige Visionen. Da gehe ich von aus, dass die sich dessen sehr bewusst sind, was sie da weitergeben.
Ja, jetzt sind wir beim Thema Botschaften und das nutze ich jetzt einfach mal so als Schlusspunkt, weil wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden. Ich glaube, es war so und so schon so viel jetzt drin und so vielfältig. Deswegen jetzt meine Bitte an dich. So zum Abschluss, gib doch noch eine Botschaft für unsere Hörerinnen und Hörer mit raus, die, egal ob sie diesen Podcast hören, weil sie sich für Technologie interessieren oder weil sie sich für Spiritualität interessieren oder weil sie sich für die Natur interessieren, für alle irgendwie passt. Also so eine Schlussbotschaft, Schlussworte. Und du darfst dir gerne auch Zeit nehmen, die zu finden.
Da fällt mir spontan nur eine ein. Nehmt euch alle so an, wie ihr seid.
Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich bin gespannt, ob dich dieses Gespräch genauso berührt oder fasziniert hat wie mich. Für mich ist einfach nochmal so deutlich geworden, dass Spiritualität und Verstand kein Widerspruch sind, beziehungsweise dass uns unser Verstand sogar dabei unterstützen kann und uns dabei dienlich sein kann, uns auf den Pfad der Spiritualität zu begeben und das Ganze vor allen Dingen auch auf eine sinnstiftende und gewinnbringende Art und Weise hier auf unsere Erde zu bringen. Also mich hat dieses Gespräch unglaublich inspiriert und auch nochmal selber ermutigt dazu, dass ich nicht immer so, ja, wie soll ich sagen, so fast ein bisschen genervt bin von meinem Verstand, der mir immer wieder dazwischen grätscht, wenn es um irgendwelche spirituellen Themen geht, sondern dass ich ihm im Gegenteil dankbar dafür bin, dass ich Dinge immer wieder gerne hinterfrage und dadurch mich natürlich auch darauf einlasse, die Dinge noch genauer zu erforschen. Also mich hat es unglaublich bewegt und berührt, dieses Gespräch. Und wenn es dir auch so geht, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du diese Folge mit deinen Freunden und Bekannten teilst, wenn du den Podcast abonnierst, falls du es noch nicht getan hast, denn auch in Zukunft werde ich natürlich immer wieder solch spannende Gäste einladen. Und ja, damit kannst du mich und meine Arbeit natürlich unglaublich unterstützen, wenn du den Podcast abonnierst und die Folgen, die dir besonders gut gefallen, wirklich auch aktiv mit deinen Freunden und Bekannten teilst. Ich danke dir und freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder einschaltest.